Druck. Man hat gesagt, ich soll mich vorher noch einmal vorstellen. Ich bin ein evangelischer Pfarrer im Ruhestand. Ich bin schon ziemlich alt, ich bin jetzt kürzlich 86 Jahre geworden und befinde mich in Oberösterreich in einem Haus für betreutes Wohnen. Ich bin seit 4 Jahren Witwe und Gott schenkt mir, dass ich immer noch ein bisschen was tun kann. Und zwar fahre ich einmal im Monat nach Salzburg. Das ist ein sehr liebes Ehepaar und die laden ein zu einem Hauskreis und da betreue ich diesen Hauskreis. Einmal im Monat fahre ich auch in die Steiermark. Zuerst in die Ramsau, das ist am Nachmittag ein Hauskreis und am nächsten Tag, am Vormittag, in Gröbmingen, das ist ein Hauskreis. Und dann fahre ich weiter in Trieben, das ist auch ein Hauskreis. Und dann fahre ich noch weiter nach Rötelstein zur Dose Marce di Kenzole. Und da haben wir auch einen Hauskreis. Und über die Dose Marce bin ich mit euch bekannt geworden. Und deshalb stehe ich heute hier bei euch. Mir ist gesagt worden, ich soll predigen über Daniel 3, über diese 3 tapferen Männer, von denen die Dode gerade vorher vorgelesen hat. Und diese 3 tapferen Männer, die befinden sich dort in Babylon, in der Hauptstadt eines mächtigen, großen Vielvölkerstaates. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt, das ist eine ganze Menge verschiedener Völker und viel verschiedener Sprachen vereint in diesem Reich unter dem mächtigen und gefährlichen und strengen König Nebukadnezar. Und da wollen wir uns daran erinnern, dass es bei uns in Österreich auch einmal so einen Vielvölkerstaat gegeben hat. Und wir denken daran, dass wir eigentlich jetzt auch eigentlich so in einem Vielvölkerstaat sind, das heißt in der EU, wo viele Völker sind. Und die Frage ist, wie soll man zu so einem Vielvölkerstaat stehen, wie dort in Babylon oder wie damals in der Monarchie in Österreich oder in der heutigen EU? Und da möchte ich sagen, eigentlich doch grundsätzlich positiv. Und möchte das Positive hervorheben. Damals im Vielvölkerstaat mit der Hauptstadt Wien, da war etwas ganz Großartiges, es ist jetzt kürzlich erst wieder in der Zeitung gestanden, dass damals um 1900 Wien die Weltkulturhauptstadt gewesen ist. Wir denken da gar nicht mehr dran. Es ist einfach ein so einer Höhepunkt der Kultur dort in Wien gewesen, weil einfach, wenn verschiedene Völker sich einander begegnen und kulturell austauschen, das ergibt einfach einen kulturellen Höhepunkt. Und so wollen wir auch noch an etwas anderes denken, nämlich, dass damals, wie der Satrach, Mesach und Abednego unter den verschleppten Juden waren, die da in die babylonische Gefangenschaft verschleppt worden sind, da ist in Jerusalem ein Prophet gewesen. Vielleicht weiß jemand von euch, wie der Prophet geheißen hat. Jeremia. Und dieser Jeremia hat den Gefangenen dort einen Brief geschrieben. Wo steht der? Merkt euch das. Jeremia 29, und wenn es heimkommt, lest diesen Brief durch. Das ist eins der markantesten Stellen im Alten Testament. Und da schreibt der Prophet Jeremia den Leuten dort in Babylon, die eine Wut gehabt haben auf diese schlimmen Babylonier und auf den bösen König Nebukadnezar. Wisst ihr, was ihnen geschrieben hat? Suchet der Stadt Bestes und betet für sie, denn wenn es ihr wohl geht, geht es euch auch wohl. Und darum bin ich heute keiner der Anhänger von einem Exit oder Brexit oder Grexit und wie das alles heißt, sondern ich stehe der EU eigentlich positiv gegenüber. darüber und dem will ich das auch begründen, womit ich bin im Rahmen der Osteuropa-Mission in der Vojvodina gewesen, das ist nördlich, im nördlichen Serbien, das hat früher zu Ungarn gehört und die Leute dort sind eigentlich immer noch Ungarn und die sind so nett zu uns gewesen und wir haben uns so gut miteinander verständigt und das sind prominente Leute gewesen aus der Landesregierung dort, die mit uns geredet haben und haben gesagt, sie warten so sehnlich darauf, dass das Serbien auch zur EU kommt. Warum? Damit, weil sie meinen, dass das ein Schutz ist vor diesem unangenehmen serbischen Nationalismus. Ihr müsst euch bedenken, wie das früher war. Deutschland und Frankreich, diese Feinde und jetzt in der EU ziehen die an einem gemeinsamen Strang. Das ist für mich eigentlich doch. Und es gibt noch ein paar andere Gründe. Das sind Gründe für mich, warum ich der EU gegenüber positiv stehe. Und wir wollen uns einfach das merken, suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Das ist jetzt das eine. Und es ist natürlich das so, in so einem Vielvölkerstaat, da ist etwas ganz gefährlich, das ist der Nationalismus. Und es war so, der Vielvölkerstaat Österreich ist auseinandergebrochen. Und zwar im Jahre 1916, wie der Kaiser Franz Josef gestorben ist. Und da hat man gemerkt, es ist nur eine Person gewesen, die diesen Vielvölkerstaat zusammengehalten hat, das ist der Kaiser gewesen. Man hat gesagt, der ist das Band der Nationen, wie der gestorben ist, ist der Staat auseinandergegangen. Und von dahin können wir den König Nebukadnezar gut verstehen, dass er sagt, es muss etwas geschehen gegen diesen Nationalismus. Es muss etwas passieren, dass dieses Reich zusammenhält. Und das ist eine gemeinsame Ideologie und eine einheitliche Religion. Und deshalb errichtet er dieses Standbild. Und also streng, die Leute müssen da zusammenkommen, die ganze Prominenz aus dem Großen Reich und ein Orchester wird aufgestellt. Vielleicht habt ihr das gemerkt, wie viele Instrumente man damals schon gehabt hat, was da für ein ungarisches Orchester damals vor 2500 Jahren schon bestanden hat. Und wenn die anfangen zum Spielen, dann muss alles auf den Boden fallen und muss dieses Standbild anbeten. Und da müsst ihr euch jetzt vorstellen, die drei Männer, Satrach, Mesach und Abednego, die sagen sich, das geht nicht. Wenn wir schließlich das erste Gebot haben und dieses erste Gebot, das heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben, neben mir. Wir müssen hier ungehorsam sein. Und jetzt müsst ihr euch das einmal vorstellen, alles liegt am Boden und drei Leute stehen da ganz allein da, wie die auf einmal in den Mittelpunkt gerückt sind. Einige, die sind am Boden gelegen und haben sie nicht umschauen da, weil sie so Angst gehabt haben vor dem strengen Nebukadnezar. Und ein paar andere, die immer wieder kontrollieren wollen, man redet, die haben einen Kontrollgeist, schielen ein bisschen, sind die da. Und wenn die das Herz am rechten Fleck gehabt hätten, dann hätten sie sich gesagt, ach ja, kann man ja verstehen, das sind die drei Juden. Und die Juden haben halt eben ihre merkwürdige Religion und da muss man Rücksicht nehmen darauf, kann man gut verstehen, dass die nicht niedergefallen sind. Hoffentlich merkt der König nichts davon. Na, die Leute haben nicht das Herz am rechten Fleck, sondern die sagen, die drei Juden, das ist die Gelegenheit, dass wir die endlich einmal denunzieren können. Und so etwas nennt man Antisemitismus. Und da wollen wir heute daran denken, dass nicht der Hitler den Antisemitismus erfunden hat, sondern dass der Antisemitismus uralt ist, dass der Antisemitismus schon existiert hat vor 2500 Jahren, damals in Babylonien. Und wir fragen uns, woher kommt denn dieser Antisemitismus? Und da müssen wir einfach sagen, Wunder ist es keins, die Leute sind denen neidig. Denn wenn man vorher liest, in dem Buch Daniel, dann stellt man fest, die drei, die haben eine Prüfung ablegen müssen und haben bei dieser Prüfung so geglänzt, dass der König Nebukadnezar so begeistert von ihnen war und hat ihnen besondere Stellen gegeben. Da sollte man jetzt nicht neidisch sein. Und dann ist die Sache die, das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, die Juden haben einen Vorrang vor Gott. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, die Juden vornehmlich und dann auch noch die Griechen, die Nicht-Griechen. Ja, und da soll man nicht eifersüchtig werden. Da soll es einem nicht gehen, wie dem Kain, der sich aufregt, dass Gott dem Abel sein Opfer so gnädig ansieht und seins nicht. Und aus dem Neid, da wird ein Hass. Und zum Hass kommt die Aggression, der Zorn. Und dann kommt der Mord, dann kommt Holocaust. Und das ist bis zum heutigen Tag dasselbe. Und dann kommt noch das andere, dass einfach die Juden das intelligenteste Volk sind. Und da möchte ich doch da noch einmal auf das zurückkommen, dass um 1900 Wien die Weltkulturhauptstadt war. Und das ist auch kein Wunder, weil dort in Wien waren damals die prominenten Juden. Ich habe es aufgeschrieben, ich will Ihnen aufzählen, wer dort in Wien war. Hugo von Hofmannsthal, Max Reinhardt, Stefan Zweig, Franz Werfel, Arnold Schönberg, Gustav Mahler, Sigmund Freud, Franz Kafka und so weiter und so fort. Ja, und jetzt gibt es noch einen Grund, und das ist eigentlich der geheimnisvolle und wesentlichste Grund zum Antisemitismus. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, dass wir Menschen von Natur aus Feinde Gottes sind. Und ich glaube, dass, wissen wir alle miteinander, wir Menschen sind leider alle Sünder. Jesus hat das ausgedrückt mit dem Wort, was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und unsere Sündhaftigkeit besteht in einer Auflehnung, in einer Feindschaft gegen Gott. Aber Gott ist im Himmel. Wie soll man da ihm feindlich sein? Aber siehe da, Gott wird greifbar hier auf dieser Erde durch sein Volk, denn die Juden sind sein Volk. Und deshalb wendet sich einfach ganz natürlich der Gottes Hass, der in uns unbewusst drinnen ist, gegen die Juden. Und darum ist es das Allernormalste, dass die Menschen antisemitisch eingestellt sind. Und wenn wir als Christen nicht antisemitisch sein sollen, dann müssen wir abnormal sein. Und, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, dass Christen, manche Christen sich aufs Auto einen Fisch drauf bieten und damit zeigen wollen, sie sind Christen. Das hat einen tiefen Sinn. Was tun denn die Fische? Die schwimmen gegen den Strom. Und so sind wir eingeladen, gegen den Strom zu schwimmen und ungehorsam zu sein, wenn es darauf ankommt, und nicht mit den Wölfen zu heulen. Und wir tun gut dran, denn Gott sagt von den Juden, er sagt es dem Abraham und sagt, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Es passiert mir immer wieder, dass jemand zu mir in die Seelsorge kommt und klagt, dass es immer das so schlecht geht und dass das schief geht und das schief geht und das und das. Und dann frage ich, Wie steht's denn mit dem Antisemitismus? Na, ich nicht so vor. Ja, mein Großvater, der ist ein rechter Nazi gewesen und. Die Sache ist so, wo Antisemitismus ist, herrscht Unsegen. Und dieser Unsegen wird vererbt. Denn in der Bibel heißt es, dass Gott sagt, die Sünden der Väter werden heimgesucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Und darum ist das so wichtig, dass wir Buße tun von unserem Antisemitismus, der womöglich noch in uns drinsteckt. Und wir sollen auch Buße tun für den Antisemitismus unserer Vorfahren. Und dann weicht der Unsegen von uns. Und wenn wir Israel freundlich sind, dann kommt der Segen auf uns, denn es heißt, es sagt Gott von Israel, und ich will segnen, die dich segnen. Ja, und es ist so, zum Antisemitismus, da gehört die Denunzierung. Die Leute rennen jetzt zum König und denunzieren die drei, weil die nicht niedergefallen sind. Und ich habe so eine grausliche Denunzierung auch erlebt als Bub und die möchte ich euch erzählen. Ich bin in Gmunden aufgewachsen, in Gmunden ist mein Vater evangelischer Pfarrer gewesen und in Hallstatt, am Hallstätter See, da ist im Jahre 1934 ein deutscher Pfarrer gekommen mit seiner Frau und er ist deshalb von Deutschland nach Österreich gekommen, weil seine Frau eine Jüdin war. Und da ist der nationalsozialistische Staat gerade entstanden und da hat er sich gedacht, von dort muss ich weg nach Österreich. Aber es hat ihm nicht viel geholfen, weil im 38er Jahr sind die Nationalsozialisten auch in Österreich die Sieger gewesen. Es ist so gewesen, unter den 5 Kindern dieses Pfarrers ist einer gewesen, der ist in meinem Alter gewesen, der Friedhof. Und das ist mein guter Freund, das ist damals mein bester Freund gewesen. Er ist öfter bei mir in Gmunden gewesen. Und ich bin einmal am Sommer, habe eine sehr schöne Zeit dort in Hallstatt verbracht mit ihm. Ja, und dann auf einmal war die große Aufregung. Der Gendarmerie-Postenkommandant in Hallstatt hat den Auftrag bekommen, die Frau Pfarrer Bergmann, weil sie Jüdin ist, gefangen zu nehmen, damit sie abgeliefert wird nach Mauthausen und dort. Man soll sich das einmal vorstellen, eine Mutter von 5 Kindern, ja, aber sie ist ja Jüdin, ne? Und da ist das ganz richtig. Ne? Und der Gendarmerie-Postenkommandant hat das Herz am rechten Fleck gehabt. Er war Nationalsozialisten, er ist Parteigenosse gewesen. Aber er hat sich gesagt, das bringe ich nicht übers Herz, dass ich die Frau, die täglich auf der Straße begegne, dass ich die dem Messer ausliefere. Das bringe ich nicht übers Herz, dass ich die Mutter von den 5 Kindern, die ich da kenne, dass ich die noch gefangen nehme. Und das bringe ich nicht übers Herz, dass ich die Frau von dem Pfarrer, den ich schätze, der den Menschen mit dem Wort Gottes dient, der die Leute tröstet bei Begräbnissen. Der Mann ist ungehorsam gewesen und ist heimlich bei der Nacht zum Pfarrer Bergmann und hat gesagt, Herr Pfarrer, lassen Sie die Frau verschwinden, wir müssen sie gefangen nehmen. Und der hat immer schon gerechnet mit so etwas, hat seiner Frau einen Abschiedsbrief diktiert. Ich hole sie mir aus, ich gehe in den See und bringe mich um. Und dann hat er deinen ältesten Sohn beauftragt, mit der Mutter in der Nacht von Hallstatt nach Gosasteg zu gehen und dort in den See die Mutter im Zug abzuliefern. Es war so, bei der Nacht ist eine Lawine heruntergegangen und der Sohn musste mit der Mutter mühsam über diese Lawine drüber steigen, dass sie überhaupt nach Steg gekommen sind. Und dort ist die Frau in den ersten Zug in der Früh, wie es noch finster war, eingestiegen, ist bis nach Adlang gefahren, in Adlang umgestiegen, in einen anderen Zug, der nach Passau gegangen ist. Und dort in Passau, das hat ihr Mann gezeigt, Da ist sie gegangen in zu einem Nonnenkloster und dort hat sie angeklopft und die wackeren Nonnen, die haben sie aufgenommen und sie hat gesagt, ich bin eine Jüdin, bitte versteckt sie mich bei ihr. Und dort ist ihr das Leben gerettet worden. Aber was ist jetzt weiter gewesen? Am nächsten Tag große Aufregung in Hallstatt und um den Hallstätter See herum. Die Frau Pfarrer Bergmann hat den See ertränkt. Die Leute haben recht Anteil genommen an den Kindern. Das ist den Leuten recht nahe gegangen. Aber damals in aller Früh, wie es noch ganz finster war, und wie die Frau Pfarrer Bergmann in den Zug eingestiegen ist, da hat einer das festgestellt. Und statt dass der jetzt das Herz am rechten Fleck gehabt hätte und sich gesagt, na hoffentlich, da wischen sie es nicht, hat er gesagt, gehorsam muss man sein. Und ist auf den Gendarmeriebussen gegangen und hat gesagt, die ist nicht in den See gegangen. Ich habe gesehen, wie die ins Zug eingestiegen ist. Gott hat sie behütet. Sie ist nach dem Krieg wieder wohlbehalten zurückgekommen. Aber man hat dann gesagt, der Gendarmeriebussenkommandant, da stimmt irgendwas nicht. Und man hat ihn, seines Postens enthoben, er musste an die Front, Gott hat ihn behütet, er ist wieder zurückgekommen lebend. Er sitzt in der Ewigkeit drüben und ich bin überzeugt, dass er zu den Menschen gehört, und ihnen Jesus sagt, alles was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und es ist, ihr habt es vielleicht schon mal gehört von dem, der Karikaturen macht, habt schon mal was gehört vom Adler, ist euch das bekannt? Adler. Von dem, der hat jetzt kürzlich ein Jubiläum gehabt und da hat man mit ihm geredet und da hat er gesagt, jetzt kommt bald ein Buch von ihm heraus, wieder mit Karikaturen und wisst ihr, dieses Buch heißt Schule der Ungehorsamen. Und da hat man gedacht, das ist ganz gut, die Schule der Ungehorsamen, die können wir auch brauchen, denn es ist immer wieder mal notwendig, dass man ungehorsam ist. Denkt man an den tapferen Gendarmen, oder denkt man an die drei Männer dort in Babylon. Und ich denke auch an die Denunzierung. Denn man muss, wenn man denunzieren will, nicht extra auf dem Gendarmerieposten in Grüßen gehen, sondern die Denunzierung findet auch in der Gemeinde statt. Wenn jemand kommt und sagt, hast du schon gehört, was der gesagt hat? Und da sollen wir ungehorsam sein, unserer Neugierde gegenüber. Und wenn da jemand so denunzieren will, uns da uns wieder die größte Neuigkeit sagt, dass wir sagen, ich will das nicht hören, halt dein Schnabel. Ja, und jetzt denken wir aber auch noch an die drei Männer, die jetzt denunziert worden sind. Und die so tapfer vor dem König stehen und sagen, unser Gott, der kann uns retten. Und wenn er es nicht tut, wir gehorchen dir nicht. Und da möchte ich bei dem noch ein bisschen bleiben. Und wenn er es nicht tut. Im 1. Korintherbrief, im 12. Kapitel, da zählt der Apostel Paulus 9 Geistesgaben, 9 Charismen auf. Und im nächsten Kapitel, im 13. Kapitel, da erwähnt er noch so nebenbei ein weiteres Charisma. Nämlich, da heißt es, und wenn ich meinen Leib brennen ließe. Und dieses Charisma, was er da erwähnt, das ist neben dem Charisma der Prophetie und der Krankenheilung und der Zungenrede und so weiter, das Charisma des Martyriums. Gott schenkt das, dass Menschen gefoltert werden und sie halten es aus. Die ersten Christen in Rom, dass es passiert, dass man eins Löwen hungern hat lassen. Und dann in der Arena sind die ersten Christen da vor die Löwen geworfen worden. Und die Leute sind alle ins Kolosseum gekommen und haben das zugeschaut. Und das ist passiert, dass die Christen da ins Arena geführt worden sind. Und sie haben ein Lied, Jesuslied gesungen. Und sie waren schon so bei dem Herrn Jesus, wie da die Löwen rausgekommen sind, das haben sie gar nicht mehr gemerkt. Die Leute sind ganz erstaunt gewesen. Und da ist eine Redensart entstanden, die ist von einem zum anderen gegangen. Und die hieß Admirabile est Jesus. Das heißt, wunderbar ist Jesus. Das ist das Charisma des Martyriums. Es kann Gott schenken, dass Leute das Martyrium ohne weiteres aushalten. Ja, und ich möchte aber noch auch an diesen Nebukadnezar denken und da etwas zeigen. Nebukadnezar sagt, lass sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand errettet. Das heißt, ich bin so stark, ich nehme es auf mit diesem Gott. Und dann gibt es in der Bibel noch einen anderen König, er ist auch so hochmütig gewesen, das war der Pharao in Ägypten. Als Mose zu ihm gekommen ist und hat ihm gesagt, mich sendet der Gott Jahwe. Und der sagt, die Israeliten sind mein Volk, gib das Volk heraus. Er sagt, wer ist Jahwe, was ich ihm gehorchen soll? Und dann sind bekanntlich 10 Plagen gekommen. Und bei der 10. Plage, da ist er mir geworden, da hat er dann die Israeliten durchziehen lassen. Und der andere, der den Kampf mit Gott aufnimmt, der wird erst kommen, das ist der Antichrist. Vielleicht wisst ihr das, dass die Bibel sagt, es wird einmal so eine Entwicklung in der Welt sein, dass es eine Welteinheitsregierung gibt mit einem Herrscher, der so regiert wie damals der Hitler. Das ist der Antichrist. Und der sorgt dafür, dass er nichts mehr an Gott erinnert. Und dass diese Erde ganz rein ist von jeglichem Gottesglauben. Und es wird uns berichtet, ganz knapp vor dem Ziel, bevor dieses Ziel erreicht, bricht dieser Staat auseinander, weil Jesus wiederkommt. Und da gibt es in der Bibel eine Zahl, die heißt 7. Und diese Zahl 7, das ist die Zahl der Vollkommenheit. Es ist so, wenn jemand das Ziel erreicht, das bedeutet so viel wie die Zahl 7. Und wisst ihr, wie die Zahl des Antichrists heißt? Weiß jemand von euch das? 666. Das heißt so viel 6 und wird nicht 7. Und so ist es auch dem Nebukadnezar ergangen. Er hat sich gesagt, wenn man jetzt den Ofen 7-mal, diesen Hochofen, 7-mal so stark heizen wie gewöhnlich, kein Gott kann diesen 3 Männern helfen. Und wir stellen fest, dass ihnen doch geholfen wird. Es muss das wahrscheinlich ein Hochofen gewesen sein, wo man von unten hat hineinschauen können, wie da der Schmelzprozess stattfindet, weil der König schaut da hinein und sieht, dass da 3 Männer drinnen sind und ein 4. Mann noch dabei, ein Engel. Gott sendet seinen Engel. Ich kannte einen Kollegen, einen Pfarrer, er war ein gläubiger Pfarrer, und der hat zu mir gesagt, mit den Engeln kann ich nichts anfangen, das ist katholisch. Und wir sind schließlich evangelisch. Ich habe ihm nicht geantwortet, weil er älter war als wie ich. Aber ich habe mir gedacht, für mich ist nicht maßgebend, ob etwas katholisch ist oder nicht katholisch ist, sondern für mich ist etwas maßgebend, was biblisch ist oder unbiblisch ist. Und die Engel sind etwas Biblisches, wie wir sie eben den Text haben. Und deshalb ist das etwas ganz Großartiges, wenn wir feststellen, dass Gott seine Engel aussendet zu unserem Schutz. Und da heißt es im Psalm 139 von den Engeln: Lobet ihr den Herrn, ihr starken Helden, die ihr Gottes Befehle ausrichtet. Und jetzt kommt das Interessante, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Die Engel Gottes werden ausgesandt, dass die Menschen Respekt bekommen vor Gott und dass sie Gottes Wort hören. Und jetzt stellt euch einmal vor, kann es nicht nur so sein, dass nicht nur ein Engel dort im Feuerofen ist, sondern dass da ein Engel auch bei uns im Gottesdienst ist. Wir haben in ein paar Tagen in Gallenkirchen eine Tagung von der geistlichen Gemeindeerneuerung. Jedes Jahr haben wir die zur selben Zeit und vor 2 Jahren, wie wir diese Tagung gehabt haben, da sind die Mitarbeiter nach der Tagung beisammen gewesen und haben gesagt, wir haben einen Engel gesehen. Wir haben einen Engel bei der Tagung gesehen. Die Sache ist so, Gott sendet seine Engel dort, wo Menschen zusammenkommen, und diese Engel bewirken dann, dass man sein Wort ungestört hört. Wir wollen uns das einmal so vorstellen, da ist ein Gottesdienst und da ist kein Engel da. Und statt dem Engel kommen böse Geister. Und die sorgen fürs Gegenteil, dass man nicht hört auf Gottes Wort. Und da predigt einer und da sinken die Häupter runter und die Augen gehen zu und dort schläft einer. Und wandert, da sträumt einer von irgendwas anderes und hört nicht zu. Und einer, der hört zu und der ärgert sich an dem, was da gepredigt wird, weil er überall ein Haar in der Suppe findet. Und da ist eine Frau, die sagt, wann hört er denn endlich auf? Ich soll das schon haben, ich soll das Essen herrichten. Und nach dem Gottesdienst gehen die Leute heim. Wie war der Gottesdienst? Er war mittelprächtig. So, und jetzt stellt euch das einmal vor, da ist ein Gottesdienst und bei diesem Gottesdienst ist ein Engel gegenwärtig, so wie dort den Feuerofen. Und der Engel, der spürt etwas, der merkt, dass ein böser Geist hat. Und dort einer sagt, schaut, dass weiterkommt. Und die müssen schon vor ihm fliehen. Und dann ist die Predigt und der da predigt, der denkt sich, heute geht das gut, die Leute passen so gut auf. Und ich tue mir so leid, das letzte Mal, da bist mir so vorgekommen, dass ich gegen eine leere Wand predige. Niemand schläft ein und der immer so in der Suppe findet, der passt diesmal auf und sagt, aha, interessant, das muss man merken. Und die Frau, die es nicht erwarten kann, bis das wieder heimkommen kann, die denkt sich, wie der Prediger fertig ist, was, jetzt schon fertig, hätte er mir weiter schenken, hätte er mir wirklich gerne noch weiter zugehört. Merkt euch, das ist der Unterschied. Wisst ihr das, dass es immer wieder Gemeinden gibt, die fangen klein an und die Gottesdienste sind so attraktiv, dass immer mehr Leute kommen. Die Gemeinde, die wird immer größer und größer, ja, weil da ein Engel da ist, den Gott sendet. Ja, und jetzt sagt man sich, ja, wieso sendet denn Gott dann da nicht und dort schon? Wir machen die Feststellung, die Engel kommen nicht von selber, sondern die kommen durch unser Gebet. Unser Gebet setzt die Engel in Bewegung. Und darum heißt es einmal im Jakobusbrief, ihr habt nicht darum, dass ihr nicht betet. Und man redet heute von den arbeitslosen Engeln. Habt ihr schon mal was gehört von den arbeitslosen Engeln? Man sagt, das sind Engel im Himmel, die täten so gern kommen. Sie täten so gern den Menschen helfen, Menschen behüten, dass ihnen kein Unfall passiert. Aber ganz besonders bei den Gottesdiensten werden so gern da, dass diese bösen Geister vertreiben, die Leute schläfrig machen und widerspenstig machen und die bewirken, dass das Wort Gottes eine Wirkung hat und dass die Gemeinden größer werden. Aber Es ist kein Gebet da, das sie in Bewegung setzt. Die heiligen Engel Gottes sind was ganz was Großartiges. Sie kommen, dass man höre auf die Stimme von Gott. Und sie sorgen für den Lobpreis. Sie sorgen, dass solche Leute auf einmal Gott loben, von denen man es am allerwenigsten erwartet. Der König Nebukadnezar fand auf einmal an und lobt Gott. Habt ihr es gehört? Dann fing Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Sadrach, Mesachs und Abednego, der seinen Engel gesandt hat und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben. Wollen wir Gott um seine heiligen Engel bitten? Und sie schenken es, dass unsere Gottesdienste attraktiv werden, dass das Wort Gottes gehört wird und mit Freudigkeit verkündigt wird und dass Gott gelobt wird als ein großer Gott, von dem es heißt: Großer Gott, wir loben dich. Ja, wir preisen deine Stimme. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.